Mehr als vier Fragen. Der rotarische Podcast mit Florian Quanz.
Und Professor Dr. Achim Gruber. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen, Herr Quanz, auch von mir und alle Zuhörende.
Ich freue mich sehr, dass Sie mein Podcast-Gast sind. Wir reden über Ihr aktuelles Buch Geschundene Gefährten, über Irrwege in der Rassezucht und unsere Verantwortung für Hund und Katze. Sie schreiben, dass nach wie vor viele Menschen hierzulande reinrassige Tiere bevorzugen. Erklären Sie mal, warum ist das so?
Ja, die Deutschen lieben reinrassige Hunde und Katzen. Bei uns ist ungefähr in Deutschland, wir wissen, dass Hunde und Katzen in den letzten Jahren auch dramatisch an Bedeutung zugenommen haben, nicht nur während der Corona-Zeiten. Und die Deutschen lieben einfach Reinrassigkeit offenbar auch mehr als in anderen Ländern. Und ich habe den Eindruck, ich spreche als Tierpathologe auch sehr viel mit Patientenbesitzern und mit Züchtern und so weiter. Und ich habe immer den Eindruck, dass die Reinrassigkeit bei vielen Tierfreunden so ein bisschen für Qualität steht. Ja, das ist wie so ein Markenprodukt, wo damit bestimmte Eigenschaften verbunden werden, bestimmte Qualitätsanspruch, eine bestimmte Reinheit, eine bestimmte Garantie, dass man sagt, ja, das ist dann ein gutes Produkt, ein Qualitätsprodukt, das ist ein Geld wert. Damit kann man auch noch Außenwirkung erzielen bei anderen Leuten. Aber da gibt es ganz viele Motive. Und glaube ich, es ist ein ganz großer Irrtum, denn wir wissen heute, dass eben Reinrassigkeit gerade auch in den letzten Jahren in vielen, nicht in allen, aber doch in vielen Rassen eben nicht für Qualität und eben nicht für Gesundheit und eben nicht Markenproduktqualität steht, sondern wir wissen ja, dass Reinrassigkeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten häufig zu dramatischen Gesundheitsproblemen geführt hat. Und man muss wirklich sagen, dass die reinrassigen Hunde heute im Durchschnitt schon wahrscheinlich deutlich kränker sind als der Durchschnitt der Mischlingshunde oder Designer Dogs und viele andere Trends, die wir heute kennen.
Ja, Sie schreiben ja, dass die reinrassige Zucht über 80 verschiedene Krankheitsneigungen und Funktionsausfällen geführt hat. Können Sie denn ein paar Beispiele anführen?
Ja, also wir wissen aus vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass wir weit über 80 Schmerzen, Leiden und Schäden oder auch Sinnesstörungen direkt als Folge von spezifischen Zuchtzielen beobachten. Die Klassiker sind eigentlich die Zucht auf Extreme, also extreme groß und extrem klein gezüchtete Hunde. Ja, wir kennen zum Beispiel so besonders große und schwere Hunde wie die Doggen oder die Bernhardiner oder irische Wolfshunde, die aufgrund dieser Größe eben sehr häufig und auch sehr früh zum Beispiel an bösartigen Knochenkrebs erkranken und daran oft auch versterben. Viele dieser großen Hunderassen bekommen eine ganze Reihe anderer Probleme, zum Beispiel kaputte Hüften oder kaputte Ellbogengelenke oder Magendrehungen, die innerhalb von Sekunden zum Tod führen können. Auf dem anderen Extrem, zum Beispiel bei den ganz klein gezüchteten Hunden, sehen wir auch ein weites Spektrum von Erkrankungen, die eben durch diese besonders Kleinzüchtungen entstanden sind, zum Beispiel Kniescheibenverlagerungen oder Zahnwechselstörungen oder auch tödlich verlaufende Stoffwechselstörungen dabei. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von extremen Deformationen in der Zucht, die wir auch als Missbildungen bezeichnen müssen, etwa die extrem kurznasig gezüchteten Möpse und französischen Bulldoggen und andere Bulldoggen-Typen oder auch Boston Terrier zum Beispiel oder Pekingesen, die aufgrund dieser extrem deformierten und missgebildeten Nase häufig kaum noch richtig atmen können, kaum richtig hecheln können und dadurch lebenslang stark belastet sein können und in gar nicht wenig Fällen dann auch eben wirklich schwer darunter leiden, manchmal sogar operiert werden mussten, überhaupt noch richtig leben zu können und in Extremfällen auch aufgrund dieser stark deformierten und verkürzten Nasen dann zum Beispiel bei starker Hitze an Hitzschlag sterben, weil sie nicht richtig hecheln können oder an Kreislaufversagen sterben oder ersticken aufgrund dieser stark deformierten Effekte. Also kennen wir auch bei vielen anderen Rassen extrem deformierte Proportionen, manchmal sogar auch besondere Farben des Fells. Ja, wir kennen eine ganze Reihe von besonders zunächst einmal hübsch anmutenden Farben, wie zum Beispiel diese Aufhellungsvarianten, die in den letzten Jahren sehr populär geworden sind. Die werden dann je nach Rassetyp als Silver oder Blue oder Charcoal oder Grey oder sowas bezeichnet, die eigentlich auch einen Gendefekt darstellen. Und dieser Gendefekt führt eben nicht nur zur hübschen Aufhellung der Grundfarbe dieser Rassen, sondern kann auch zu einem ganzen Spektrum von Erkrankungen führen, die oft mit einem Haarausfall beginnen und dann auch viele andere Folgeprobleme der Haut nach sich ziehen können, die sind in der Regel gar nicht mal behandelbar. Das heißt, diese Hunde sind lebenslang geplagt durch diese Probleme, nur weil vor vielen Jahren mal jemand dieses Merkmal als besonders hübsch fand und darauf gezüchtet hat. Ja. Wir sehen das ganz oft, dass bestimmte Zuchtvarianten zunächst auffielen aufgrund ihrer vermeintlichen Schönheit und dann gezüchtet wurden, also quasi durch Zucht vermehrt und kultiviert worden. Aber wir haben dann schnell gelernt, dass viele von diesen, naja, sehr oft populären Varianten tatsächlich Missbildungen darstellen, also Mutationen, Gendefekte, die auch schwere Gesundheitsfolgen und für die Tiere selbst bedeuten können.
Wie kann ich denn erkennen, dass mein Tier unter einem Erbdefekt leidet?
Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Zunächst erstmal kann man sich das Tier von außen ansehen. Also viele von diesen Merkmalen werden direkt äußerlich sichtbar durch das spezifische Merkmal. Also wenn Sie einen extrem groß oder extrem klein gezüchteten Hund haben oder eine extrem kurz gezüchtete Nase oder eine von diesen anderen extremen anatomischen Deformationen, dann würden Ihnen viele Tierärztinnen und Tierärzte vorschlagen, davon absolut die Finger zu lassen und diese Hunde nicht zu kaufen. Einerseits um sich selbst und auch diesem Hund quasi entsprechend diesen Schaden zu ersparen und andererseits auch, um diese Produktion in die Zucht dieser Rasse nicht weiter zu unterstützen. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von guten Internetquellen, wo man sich informieren kann über die rassespezifischen Belastungen. Und dort gibt es auch seriösere Quellen. Ja, man muss mal aufpassen, wen man dann fragt, denn viele Internetquellen haben natürlich auch ein Eigeninteresse, dann diese Hundemarken zu verkaufen. Und viele Rassefans oder auch Züchtende sind dann sehr verliebt in ihre eigene Rasse und sind dann oft auch nicht ganz ehrlich, haben wir den Eindruck. Und eine ganze Reihe von guten Informationsquellen über die verschiedenen Rassen, die gebe ich auch im Anhang meines neuen Buches Geschundene Gefährten.
Ich wollte gerade sagen, also wenn man nicht einen Blick in Ihr Buch wirft oder andere seriöse Quellen nimmt, dann ist man doch wahrscheinlich gar nicht in der Lage, eine anatomische Deformation zu erkennen, sondern würde sagen, ja, so sieht eben die Rasse aus, so ist sie eben.
Das ist auch eine ganz häufige Fehlannahme und das habe ich fast täglich mit den Gesprächen mit den Patientenbesitzern, die ich auch führe in meinem Beruf, wo Leute sagen, naja, das wurde mir dann vom Züchter als rassetypisch normal verkauft. Ja. Aber rassetypisch normal ist meistens ein Schönreden von tatsächlichen Missbildungen, die dann zu Schmerzen, Leiden und Schäden führen. Und viel von dem, was wir als rasseprägende Merkmale und besonders schöne Eigenschaften empfinden, wo man auch viel Geld für ausgibt, wo man sein Herz dranhängt und so weiter, haben sich dann über die Jahre und Jahrzehnte tatsächlich als krankheitsbelastende Fehlentwicklungen dargestellt, die zum Teil sogar auch mit Missbildungen beim Menschen vergleichbar sind. Und dafür gibt es viel zu wenig Aufklärung in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft. Ich sage nochmal, die meisten verwechseln diese Hunde und Katzen mit solchen Markenprodukten, ja, wie wir das bei Autos oder bei Handys oder bei Mode kennen und sagen, naja, das ist jetzt eine neue Metallic-Lackierung oder eine neue schicke Form oder ein neues Fun-Feature. Aber wenn man sagt, ja, das muss man jetzt haben. Wir sehen ja auch bei Hunden und Katzen, dass öfter mal neue Varianten aufsprießen, neue Färbungen, neue anatomische Besonderheiten und so weiter. Und man darf nicht den Fehler machen, dass man Hunde und Katzen mit solchen Markenprodukten vergleicht, sondern das sind tatsächlich Lebewesen mit einem eigenen Charakter. Und wir kennen viele dieser anatomischen Besonderheiten, die dann als Extravaganzen oder besonders schön auftreten, die tatsächlich Unfälle in der Natur darstellen, also genetische Unfälle, zufällig entstandene Missbildungen, von denen gar nicht wenige durch Zucht über lange Zeit dann kultiviert wurden und wo dann ganze Linien oder Rassen daraus entstanden sind. Und jetzt stehen wir vor dem großen Scherbenhaufen.
In Ihrem Buch heißt es, vor rund 200 Jahren waren die meisten Rassen noch kerngesund. Da musste ich sofort an ein Beispiel denken, das mir in den Kopf kam. Der Bernhardiner. Sie haben die Rasse auch schon erwähnt. Im Naturhistorischen Museum in Bern gibt es Berry als Exponat. Berry war ein Lawinenhund, der 1800 geboren wurde und über 40 Menschen in der Schweiz das Leben gerettet haben soll. Vergleicht man das Exponat mit heutigen Bernhardinern, stellt man fest, dass diese Rasse früher wesentlich leichter und kleiner war. Die heutigen Bernhardiner sind nicht mehr als Lawinenhunde zu gebrauchen. Kann man hier von einer Qualzucht sprechen?
Ja, Sie erwähnen ein ganz, ganz prägnantes Beispiel. Also das Schicksal, was der Bernhardiner durchgemacht hat, Sie haben es erwähnt, wir haben den mittlerweile, naja, fast doppelt so groß und doppelt so schwer gezüchtet und dafür aber seine Lebenserwartung fast halbiert. Ja, man muss sich mal vorstellen, in der gleichen Zeit haben wir unsere eigene Lebenserwartung bei Menschen ja deutlich verlängert. Und wir haben bei gar nicht wenigen Rassen, gerade durch diese Zucht auf Extreme, wie beim Bernhardiner in den letzten 200 Jahren, die Lebenserwartung und vor allem auch die Gesundheit dramatisch reduziert und verschlechtert. Das ist natürlich, wenn man so will, diesen Begriff Qualzucht, der häufig in der Öffentlichkeit benutzt wird. Ich persönlich mag diesen Begriff Qualzucht eigentlich gar nicht, denn das Wort quälen beinhaltet ja laut Duden eine Absicht des Handelnden. Ja? Da wird eine bewusste Absicht unterstellt, da möchte jemand einem anderen einen Schaden zufügen. Und das würde ich niemandem unterstellen. Keinem Züchter und keinem Rassefan würde ich dieses bewusste Schädigen unterstellen. Deswegen mag ich diesen Begriff der Qualzucht nicht. Der schlägt auch kommunikativ eigentlich Türen zu, ja. Der baut Fronten auf, die gar nicht da sein müssten. Deswegen benutze ich meist den Begriff der Defektzuchten. Und Defekte sind das allemal, denn Defekte kann man quasi ablesen an den tiermedizinischen Konsequenzen und an den persönlichen Leiden dieser Hunde und dann auch der Patientenbesitzer. Und ja, ganz klar, diese Extremzüchtungen zählen ganz bestimmt zu dem, was viele Leute als Qualzuchten, oder ich eben als Defektzuchten bezeichnen. Die Antwort ist also ja.
Aber kann im Falle des Bernhardiners die Veränderung ein Stück weit auch jenseits der Zucht liegen? Also wenn diese Hunde nicht mehr wie früher als Rettungshunde eingesetzt werden und das über einen langen Zeitraum, sondern nur noch, ich sag mal, faul herumliegen und aufgrund dessen auch schon fetter und möglicherweise größer werden?
Also das mit dem Fetten, Sie sagen, also dieser Ernährungszustand, das ist ein ganz anderer Aspekt, aber diese Größenzunahme kennen wir eigentlich so als natürliche Entwicklung in der Form nicht. Man darf nicht vergessen, dass die Hunderassen, die wir heute kennen, ja eigentlich als Rasse praktisch immer menschengemacht sind. Das heißt, in der Natur gibt es keine Rassen und bei Rassen entscheidet immer der Mensch, welche Zuchtauswahl dort getroffen wird. Und dass ein Hund in so kurzer Zeit, das heißt über wenige Jahrzehnte oder in dem Fall deutlich weniger als 200 Jahre, so extreme Größenzunahmen oder anatomische Deformationen erlebt hat, würde man in der Natur überhaupt nicht erwarten. Ganz im Gegenteil, in der Natur würden solche Extremformen in der Regel aussortiert. Schauen Sie sich mal die ganzen Wildhunde an. Das ist ein ganz interessanter Vergleich. Von ungefähr, naja, 1 Milliarde Hunde, die wir auf dem Planeten haben, sind ungefähr 3/4 Wildhunde, die wahrscheinlich noch nie mit Zucht oder menschlichem Kontakt irgendwas zu tun hatten. Das sind also Hunde, das müssen Sie sich vorstellen, die leben also irgendwo in den Slums von Kalkutta oder von Neumexiko oder sowas, ja. Das sind also keine verwilderten Mischlinge oder sowas, wie wir das kennen, sondern die waren tatsächlich, ein Großteil von denen hatte noch nie irgendwas mit Reinrassigen oder mit Menschenkontakt zu tun. Und diese Extremformen, wie wir sie gerade angesprochen haben, die finden wir bei diesen Wildhunden überhaupt nicht. Da gibt es keine ganz großen, da gibt es keine ganz kleinen Hunde, da gibt es auch keine kurznasigen, keine kurzschwänzigen. Die werden alle von der Selektion sofort aussortiert, weil die nicht gesund sind, nicht lebensfähig sind und im harten Überlebenskampf dieser Wildhunde oder dieser ja verwilderten Hunde kann man fast nicht sagen, denn die waren eigentlich noch nie in Menschenobhut. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel von diesen Wildhunden, die wir ja auch in vielen anderen, ja, mitteleuropäischen, also Mittelmeerländern und so weiter sehen. Das ist ein tolles Beispiel, wie die Natur tatsächlich unter starkem Selektionsdruck, also schwierigen Lebensverhältnissen, Hunde formen würden. Und die gerade erwähnten Extremformen finden wir unter diesen Hunden praktisch überhaupt nicht.
Besteht denn die Chance einer Rolle rückwärts?
Die besteht für viele Hunderassen nicht mehr, wenn wir mit der jetzigen reinen Rassezuchtpraxis so weitermachen. Das liegt daran, dass zusätzlich zu diesen vielen Krankzüchtungen infolge der äußeren Wunschmerkmale eine schwere genetische Verarmung stattgefunden hat. Das heißt, die meisten Rassen sind derart genetisch verarmt. Man spricht auch von einem stark reduzierten Genpool. Ja, Sie müssen sich vorstellen, das heißt, die Variabilität der genetischen Ausstattung innerhalb dieser Rassen ist extrem schmal und infolge von Inzucht und vielen anderen genetischen Effekten sind diese Hunde extrem eng miteinander verwandt. Viel enger verwandt, als zum Beispiel Menschen miteinander verwandt sind in der Gesellschaft. Und das führt dazu, dass in diesen Genpools, das heißt in den Erbgutpool dieser Rassen, die gesunden Varianten häufig gar nicht mehr vorhanden sind. Ja, wenn ich mit einem Mopszüchter spreche, habe ich dann oft schon das Argument gehört, zu sagen, ja, wo sollen wir denn die langen Nasen für die Möpse hernehmen? Die gibt es gar nicht mehr im Mops-Genpool.
Ja.
Denn wir wissen, dass vor vielen Jahrzehnten, ja, vor, sagen wir mal, 50, 60, 70 Jahren, hatten die Möpse noch deutlich längere Nasen und die konnten sehr viel besser atmen da. Und über die letzten Jahrzehnte hat man durch extreme Zuchtauswahl und teils auch durch starke Inzucht alles, was längere Nasen beinhaltet, aus dem Genpool eliminiert, quasi über Bord geworfen. Die gibt es in den Rassen nicht mehr. Und das Gleiche kann man für viele andere Rassen feststellen, meinetwegen auch für diese extremen Größen beim Bernhardiner oder anderen Rassen oder für die extrem kleinen Rassen. Das heißt, innerhalb der reinrassigen Zucht werden wir dort die gesünderen Varianten gar nicht mehr herstellen können oder zumindest nicht mehr in dem Ausmaß, wie wir es brauchen. Der einzige Ausweg wäre, dass wir rassefremde Hunde einzüchten. Das ist eigentlich eine hervorragende Möglichkeit, diese Hunde wieder gesünder zu züchten. Das ist auch schon in einigen Rassen so praktiziert worden. Nur muss man über die geistige Hürde springen, dass man sich von dem Fetisch und der Folklore der Reinrassigkeit etwas verabschiedet. Diese Reinrassigkeit, das haben wir auch bei Menschen gelernt, gehört eigentlich auf den Müllhaufen der Geschichte. Und auch in der Hundezucht hat sich diese Reinrassigkeit über viele Jahrzehnte nicht bewährt. Deswegen haben wir schon ganz viele Beispiele, wo wir bei Alternativzüchtern punktuell immer mal wieder auch eine andere Rasse eingezüchtet haben, um damit die normale Gesundheit und Anatomie wiederherzustellen. Dafür gibt es schöne Beispiele, etwa den Retromops. Ja, während der Standardmops, wie ich vorhin schon erzählt hatte, extrem kurze Nasen hat und häufig unter sehr schweren Atemstörungen leidet, wurden vor ungefähr 20 Jahren einer bestimmten Gruppe von Möpsen immer auch mal wieder andere Hunderassen eingezüchtet, und zwar gerne solche mit langen Nasen, zum Beispiel ein deutscher Pinscher oder auch mal ein Parson Russell Terrier. Und diese Retro-Mops-Initiative, wie das heute heißt, hat dazu geführt, dass es Mops-Varianten mit sehr viel längeren und gesünderen Nasen gibt. Dort wurde auch sehr effektiv auf den Ausschluss von genetischen Defekten und so weiter geachtet, sodass heute dieser Retro-Mops bei vielen als sehr viel gesünder gilt, eine sehr viel längere und lebenstauglichere Nase hat als der Standard-Mops, sodass quasi neben dem ja traditionellen Standard-Mops eben eine wahrscheinlich sehr viel gesündere Rasse entstanden ist, durch das punktuelle Einkreuzen, ab und nicht ständig, aber ab und zu mal eine andere Rasse einkreuzen, sodass man quasi den Genpool mit diesen gesunden Eigenschaften wieder auffrischen kann. Ja? Beim Retro-Mops hat man sich die ordentlich Nase von anderen Rassen geholt. Und das ist ein tolles Beispiel, wie man auch bei vielen anderen Rassen gesündere Anatomien wiederherstellen könnte, indem man sich punktuell die gesunden Gene dafür aus anderen Rassen holt. Ja, dafür gibt es auch viele andere Rassenbeispiele schon. Nur die traditionellen Zuchtvereine, die weigern sich häufig dagegen, weil das so ein bisschen gegen diesen, naja, traditionellen Fetisch und so ein bisschen gegen die Folklore der Reinrassigkeit widerspricht. Obwohl wir heute genau wissen, wie wir eingangs besprochen haben, dass genau diese Reinrassigkeit eben häufig nicht mehr für Qualität spielt.
Die Stärke Ihres Buches liegt ja darin, dass Sie sehr pointierte Problematiken beschreiben, sehr deutlich werden, auch in dem Punkt, in dem Sie sagen, dass die traditionelle Zucht reiner Haustierrassen vielfach mit zentralen Prinzipien des Tierschutzes kollidiert. Warum höre ich da nicht einen riesigen Aufschrei in der Gesellschaft? Warum sind Sie ja eigentlich der Erste, der das so deutlich formuliert?
Da muss ich ein bisschen widersprechen. Ich bin gar nicht der Erste. Wir wissen das ungefähr seit 50 Jahren. Also wenn Sie da Bücher zum Beispiel von Wilhelm Wegner sich angucken oder von Helmut Wachtel sich angucken, das sind seit Jahrzehnten gibt es Kolleginnen und Kollegen, die immer wieder darauf hingewiesen haben. Selbst als ich im Studium vor, naja, über 30 Jahren über diese Dinge quasi gelernt habe, gab es warnende Signale. Sie müssen sich vorstellen, 1967 hat die Weltgemeinschaft der Kleintierärzte genau davor gewarnt. 1967, da war ich ein Jahr alt, da hieß es schon auf einer internationalen Deklaration mit vehementer Deklaration, dass genau das, was wir jetzt tun, möglich zu vermeiden ist, nämlich dass wir Rassen durch reinrassige Zucht und durch deformierte Anatomien immer kränker züchten. Auf der anderen Seite steht aber offenbar der große Wunsch und das Interesse von Hundefans und auch ein relativ hohes Maß an fehlender Aufklärung, dass man über solche Dinge oft nicht informiert wird. Dazu muss ich sagen, sind wir in Deutschland aber auch relativ, ich will nicht sagen alleine, aber doch in kleiner Gesellschaft, denn es gibt in vielen anderen Ländern dafür ein sehr viel stärkeres Bewusstsein und viele andere Länder sind in ihrer Gesetzgebung und auch in der Umsetzung in Bezug auf diesen Tierschutz und diese tierethische Betrachtung sehr viel weiter als wir. Dazu zählen die Niederlande, aber auch Österreich, die Schweiz, viele skandinavische Länder, Finnland und ganz besonders auch England, die da sehr viel weiter in der Bewusstseinsentwicklung sind. Und ich kann Ihnen ehrlich gesagt auch nicht erklären, warum wir Deutschen da so stark hinterherhinken. Ich sehe aber auch mit gewisser Genugtuung und Freude, dass im Moment starke Tendenzen in der Tierärzteschaft und auch in geringen oder in manchen Anteilen der Züchterschaft und vor allem auch bei den Veterinärbehörden dahin geht, dass man das umgehend korrigieren muss. Und es gibt im Moment auch deutliche Gesetzesinitiativen und Verordnungsinitiativen auch von verschiedenen Ministerien, dass wir da diesen großen Nachholbedarf, den wir in unserer Gesellschaft haben, wirklich aufholen müssen. Und ganz wichtig ist mir persönlich, dafür habe ich auch dieses Buch geschrieben, dass wir die Gesellschaft aufklären und die allgemeinen, also alle Hundefans und alle Katzenfans aufklären. Denn die sind in der Regel diejenigen, die über ihren Kaufentscheid die meiste Macht haben. Ja, ich habe im Moment schon den Eindruck, dass in der Tierärzteschaft und auch bei vielen Behörden und bei den Gesetzgebern ist das Problem völlig klar und auch schon seit Jahrzehnten bekannt. Aber aus mir noch unerklärlichen Gründen hat es das bis heute praktisch nicht in die Gesellschaft geschafft. Und deswegen habe ich mit diesem Buch Geschundene Gefährten mal den Versuch unternommen, das in für Laien verständliche Sprache, für jeden leicht verständlich und in ja, schicksalhafte Geschichten verpackt, dass wir genau diese Kernmessages damit an die Gesellschaft bringen können, um damit genau die Aufklärung zu schaffen, die ich in meiner täglichen Arbeit mit den Patientenbesitzern ganz häufig vermisse.
Aber nun ist es ja so, dass eine Kaufentscheidung auch immer korrespondiert mit dem Angebot, was vorhanden ist. Und solange das Angebot tatsächlich immer noch aus Fehlzüchtung und diesen reinen Haustierrassen besteht, die es eigentlich nicht geben sollte, solange habe ich ja als Käufer kaum die Möglichkeit, mich für das Richtige zu entscheiden und könnte im Zweifel nur sagen, ich schaffe mir kein Haustier an.
Ja, das ist ein langsamer Prozess, da haben Sie natürlich völlig recht. Es gibt aber am Markt schon eine ganze Reihe von sehr gesunden und gut gezüchteten Qualitätszuchten. Die findet man aber, ich will nicht sagen nur, aber doch zum Teil deutlich außerhalb den Traditionszüchtern. Es gibt auch viele andere Alternativen. Wir wissen heute zum Beispiel, dass Mischlinge im Durchschnitt deutlich gesünder sind als der Durchschnitt der Rassenhund. Ja, es gibt auch Ausnahmen, es gibt auch sagen wir mal, genetisch belastete Mischlinge und es gibt auch durchaus noch gesunde Rassenhunde. Aber im Durchschnitt ist man immer sicherer, wenn man sich einen Mischling kauft oder einen dieser sogenannten Designer Dogs, also Labradoodle, Golden Doodle, Maltipoo, wie die alle heißen. Wir kennen heute weit über 700 von diesen Designer Dogs, die also aus Mischlingen zwischen zwei verschiedenen reinrassigen Elternrassen entstanden sind. Das heißt, das Angebot ist schon da. Und mir ist auch klar, dass man das nicht innerhalb weniger Monate oder von 2 Jahren ändern kann. Das ist schon ein längerfristiger Prozess. Aber ich sage nochmal, der Käufer hat hier mit Abstand die größte Macht, abgesehen vom Gesetzgeber und von den Veterinärbehörden, die jetzt natürlich mit Verboten und so weiter kommen wollen. Aber ich bin kein Freund von Verboten. Ich mag eigentlich, dass man als aufgeklärter Konsument eine aufgeklärte und nachhaltige Entscheidung trifft. Und die würde heute sicherlich nicht zu einem von den vielen defekt gezüchteten Rassehunden führen. Ja, also ja, der Käufer hat da sicherlich die größte Macht und ich mag es lieber, wenn der Käufer und die Gesellschaft diese Entscheidung trifft und nicht irgendwelche Gesetzesvorschriften da nötig sind.
Ja.
Und es wird sicherlich auch ein bisschen dauern, bis die Käuferentscheidungen langfristig dort einen deutlichen Wandel hervorbringen können.
Abschließend, gibt es eine Hunderasse oder zwei, die Sie ohne Bedenken noch empfehlen können, wenn ich mir jetzt einen Hund anschaffen will?
Das ist immer die Schlussfrage. Ich möchte an dieser Stelle keine einzelne Rasse. Es gibt noch eine ganze Reihe wirklich gesunder Hunderassen. Ich würde aber, wenn ich den aber jetzt nenne und wenn der Run auf solche Hunderassen losgeht, ich kenne das genau, dass nichts ist schlimmer für eine Hunderasse, als in kurzer Zeit populär zu werden, weil die nämlich dann weiter produziert und ingezüchtet werden und so weiter. Also ich empfehle, vor einer solchen Kaufentscheidung sich immer gut zu informieren. Und es gibt noch tatsächlich eine ganze Reihe von wirklich gesunden Hunderassen. Und wie man sich da am besten darüber informiert. Da habe ich auch viele Beispiele in meinem Buch geschrieben. Und wenn man es ganz einfach machen will, dann sage ich immer, kaufen Sie sich einen Hund, so wie Ihre Kinder ihn malen würden. Meistens mittelgroß, braun oder schwarz, gerne auch ein bisschen gescheckt, aber kein Merle und keine Dilute-Variante, mit einer ordentlichen Nase, mit einem ordentlichen Schwanz, nicht besonders groß, nicht besonders klein und aus einer einigermaßen inzuchtfreien Zucht. Und wenn die das berücksichtigen, dann stehen ihnen schon eine ganze Reihe von Rassehunden offen, die sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit langfristig und gesund in ihrem Haushalt und in ihrem eigenen Leben haben können.
Herr Gruber, ich darf mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Sie haben mir zum Schluss tatsächlich die beste Empfehlung, glaube ich, gegeben, die man Familien oder Menschen geben kann, die einen Hund suchen. Ich kann vor allem eins empfehlen, und zwar Ihr Buch. Richtig spannend. Es lohnt sich, dieses Buch sich anzuschaffen, nicht nur für Menschen, die gerade überlegen, sich einen Hund, eine Katze anzuschaffen, sondern auch für all jene, die bereits Hunde- oder Katzenbesitzer sind, die Haustiere haben. Und die bislang sich nicht oder nicht genügend Gedanken gemacht haben über die Problematik. Es war ein sehr spannendes, informatives Gespräch. Ich freue mich, dass Ihr Buch so viel Aufmerksamkeit erfährt, denn die Thematik ist so wichtig, sie hat es verdient. Ich wünsche Ihnen mit dem Buch und jetzt mit der Promotion sozusagen dafür auch ja, weiterhin viel Spaß und dass Sie die Aufmerksamkeit weiterhin erfahren, die Sie bislang erfahren haben. Und danke für das Gespräch.
Herr Quanz, ich danke Ihnen ganz herzlich für das wirklich nette Gespräch und die guten Wünsche.
Alles Gute für Sie.
Danke für Sie auch. Danke.